Hören Sie nun Evangelist Douglas Winnell.
Herzliche Grüße, Brüder, und willkommen zum Pfingstfest. Pfingsten ist ein Denkmal für große Ereignisse in der Vergangenheit, die Gottes Kraft offenbarten. Pfingsten ist aber auch ein Denkmal für aufregende Ereignisse in der Zukunft für eine ganz besondere Gruppe von Menschen, eine sehr glückliche Gruppe von Menschen. Und darüber werden wir heute in dieser Predigt sprechen. Pfingsten ist ein weiterer von Gottes gebotenen heiligen Tagen. Diese heiligen Tage stellen den Plan Gottes dar, Gottes Erlösungsplan, der im Laufe der Zeit geplant hat, die er geplant hat und den er auch in Zukunft weiter durchführen wird, seinen Erlösungsplan für die Menschheit und tatsächlich seinen Erlösungsplan für die ganze Welt über einen bestimmten Zeitraum. Die Feste Gottes der Reihe nach sind im dritten Buch Mose, Kapitel 23, aufgezeichnet, wo sie als heilige Versammlung bezeichnet werden. Wenn Sie sich nun bitte dritten Buch Mose, Kapitel 23 zuwenden, können wir einiges davon lesen. Jetzt dritte Buch Mose, Kapitel 23, Vers 1 und 2, Vers 1 und 2. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten und sprich zu ihnen, dies sind die Feste des Herrn, die ihr aufrufen sollt als heilige Versammlungen, dies sind meine Feste. Gott sagte nicht das Fest der Juden, er sagt, dies sind die Feste des Herrn, die du als heilige Versammlung verkündigen sollst. Also eine Beeinrufung ist eine befohlene Versammlung, mit anderen Worten, sie müssen da sein. Als ich aufs College ging, haben wir jeden Mittwochmorgen eine Versammlung gehabt. Es war Anwesenheit erforderlich. Wir durften drei davon verfehlen. Die Einberufung fand in der College-Kapelle statt. Uns waren drei Kürzungen oder Abwesenheiten pro Semester gestattet. Und wenn wir mehr als drei Gottesdienste oder drei Versammlungen verpassten, begannen sie unsere Noten zu niedrigen. Wenn sie eine 1 hatten und hatten zu viele Versammlungen vermisst, haben sie dann die Note auf 2 geschoben. Wenn sie eine 2 hatten, haben sie dann am Ende eine 3 erhalten. Es ist also eine befohlene Versammlung, es ist Pflicht. Diese heiligen Tage, diese Feste in der Bibel werden heilige Versammlungen genannt, mit anderen Worten heilige gebotene Versammlungen, weil Gott möchte, dass wir dort sind. Er möchte, dass wir da sind. Diese wurden für immer geboten. Im dritten Buch Mose, Kapitel 23, wird es tatsächlich ungefähr 4-mal erwähnt, dass es sich um die Feste handelt, die über Generationen hinweg für immer geboten und gehalten werden sollen. Und diese Satzung haben nicht aufgehört. Weißt du, Jesus hat diese heiligen Tage gehalten, die Apostel haben diese heiligen Tage gehalten, die frühe Kirche hat diese heiligen Tage gehalten und die Kirche Gottes hält diese heiligen Tage noch heute, weil diese Versammlungen geboten werden. Die heiligen Tage sind der Reihe nach aufgeführt. Hier geht es um den Sabbat. Lesen wir jetzt dritten Buch Mose, Kapitel 23. Vers 3. 6 Tage sollst du arbeiten, der 7. Tag aber ist ein feierlicher Sabbat, eine heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an ihm tun, denn es ist ein Sabbat für den Herrn überall, wo ihr wohnt. Und die Festtage des Herrn sind einige im Frühling, einige im Frühsommer und einige im Herbst. Und es sind tatsächlich 7. Er spricht über das Passafest, er spricht über die Tage der ungesäuerten Brote. In 3. Mose, Kapitel 23, wird Pfingsten nicht erwähnt, aber es geht um Erstlinge. Es geht darum, 50 Tage zu zählen vom Sabbat in den Tagen der ungesäuerten Brote bis zu Pfingsten hin. Und Pfingsten ist ein griechisches Wort und wir sprechen das Wort Pfingsten erst, wenn wir im Neuen Testament sind. Aber dann im dritten Buch Mose, Kapitel 23, geht es um das Posaunenfest oder den Posaunentag. Es geht um den Versöhnungstag und es geht um das Laubhüttenfest für 7 Tage. Und dann geht es um einen 8. Tag, den die Schrift offenbart, der im Johannes Kapitel 7 als großer letzter Tag bezeichnet wird. Dieses sind also die biblischen Feste, die biblischen Feiertage. Zusammen offenbaren sie den Plan Gottes, seinen Erlösungsplan. Sie könnten sich die gleichen Fragen stellen. Sie sehen diese heiligen Tage, die Feste sind geboten, aber was bedeuten diese? Die Bibel offenbart, was sie bedeuten, und sie passen in einen Plan, den Gott auswirkt. In der Tat könnten sie zum Neuen Testament gehen und herausfinden, dass jeder dieser heiligen Tage im Neuen Testament erwähnt wird. Sie sollten nicht vergessen werden. Und nochmal, sie sollten nicht vergessen werden. Auch könnten sie sich fragen, wann sie auf das Verständnis gestoßen sind, dass die biblischen heiligen Tage eingehalten werden sollen und dass sie sich den Plan Gottes vorstellen oder begeben. Was ist das für dich? Und wann ist das für dich passiert? Für einige von ihnen, die in der Kirche aufgewachsen sind, haben sie dies ihr ganzes Leben schon lang gehört und gehalten. Aber für viele Menschen, die nicht in der Kirche aufgewachsen sind und später mit der Kirche in Kontakt kamen, war es eine wirkliche Offenbarung. Weißt du, ich bin in einer protestantischen Kirche aufgewachsen, in verschiedenen protestantischen Kirchen, und ich habe Weihnachten und Ostern gehalten, und ich dachte, ich machte das Richtige. Wir feierten den Geburtstag Christi am 25. Dezember und seine Auferstehung zu Ostern. Und dann wurde mir klar, als ich mir der Gemeinde Gottes in Kontakt kam, dass Weihnachten heidnischen Ursprungs war und dass Ostern heidnischen Ursprungs war. Ich habe nie von den heiligen Tagen gehört. Ich hörte, dass die Juden etwas hielten, aber ich hörte nie von den biblischen Feiertagen, bis ich mit der Kirche Gottes in Kontakt kam. So begann ich im Herbst beim Trompetenfest. Im ersten Jahr hörte ich, wie der Prediger sehr kurz eine Beschreibung der 7 jährlichen Festtage durchging. Und es hat mich buchstäblich umgehauen. Ich habe die Dinge noch nie gehört und die Tatsache, dass sie in ein Muster passen, das den Plan und Zweck Gottes darstellt, den Gott auf dieser Erde auswirkt, ausarbeitet. Er sandte Jesus Christus, um unser Retter zu werden. Er gab sein Leben. Wir erinnern uns daran beim Passafest. Sauerteig aus unseren Häusern zu entfernen, ist auch ein Symbol dafür, dass wir Sünden aus unserem Leben entfernen müssen. Und wir konzentrierten uns 7 Tage lang während der Tage der ungesäuerten Brote darauf. Und dann zu Pfingsten passierten am Pfingsttag einige unglaubliche Dinge, über die wir heute sprechen werden. Und später im Herbst zeigt das Posaunenfest die Wiederkunft Jesu Christi. Der Versöhnungstag zeigt, wie Satan gefesselt und weggeräumt wird, dass er die Menschen auf dieser Welt nicht mehr in Versuchung führt. Das Laubhüttenfest zeigt das kommende Reich Gottes. Und der letzte große Tag steht für das Gericht des Weißen Thrones. Eine Zeit, in der jeder, der jemals gelebt hat, auferstehen wird. Es ist also ein unglaublicher Plan. Aber in der heutigen Predigt möchte ich über das Pfingstfest sprechen. Wie ich eingangs erwähnt habe, ist Pfingsten ein Denkmal für große Ereignisse in der Vergangenheit, die Gottes unglaubliche Kraft buchstäblich darstellen und offenbaren. Das Pfingstfest ist aber auch ein Denkmal für aufregende Ereignisse in der Zukunft, die eine ganz besondere Gruppe von Menschen betreffen werden. Eine sehr glückliche Gruppe von Menschen, zu der Sie und ich berufen wurden. Ich möchte, dass Sie ein paar Dinge bemerken hier. In 2. Buch Mose Kapitel 23, jetzt Vers 14 bis 16, es heißt: dreimal im Jahr. Jetzt gibt Mose den Israeliten folgende Anweisung. Lesen wir jetzt Vers 14 bis 16, Kapitel 23. Also jetzt 2. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 14 bis 16. Dreimal im Jahr sollt ihr mir ein Fest feiern, das Fest der ungesäuerten Brote, oder auch könnte man sagen Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Sollst du so halten, dass du 7 Tage ungesäuertes Brot isst, wie ich dir geboten habe. Im Monat Abib, den zu dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen, erscheint aber nicht mit leeren Händen vor mir. Und das Fest der Ernte der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Felde gesät hast, also die Frühjahrsernte oder die kleinere Ernte. Und das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde. Um die Festzeit im Herbst also, das Laubhüttenfest, sollst du ein Pilgerfest machen und kommen in diesem Fall im Alten Testament nach Jerusalem und im Neuen Testament kommen und gehen wie an Orte, die Gott erwählt. Jetzt Vers 17 im gleichen Kapitel, Vers 17. Dreimal im Jahr soll erscheinen vor dem Herrn, den Herrscher, alles, was männlich ist unter dir. Daher wird hier dreimal im Jahr erwähnt, das Fest der Ernte oder Erstlinge im Frühjahr. Wenn wir dann zu 2. Buch Mose Kapitel 34 gehen, sehen wir etwas sehr Ähnliches. Beginnend in Vers 18. Es wird das Fest der ungesäuerten Brote erwähnt. Sie halten es 7 Tage lang. Dann wird der Sabbat in Vers 21 erwähnt und dann werden sie in Vers 22 das Wochenfest der Erstlinge halten. Also hier wird die Pfingstzeit dieses Mal das Fest der Wochen genannt, denn wie Sie im 3. Buch Mose Kapitel 23 lesen können, sollen sie 50 Tage oder 7 Sabbate, 7 Wochen zählen und es bringt sie dann zum Pfingstfest. Und dann wäre das 3. Mal im Jahr das Fest der Zusammenkunft. Dies würde um die Zeit des Laubhüttenfestes sein, zu dem Trompeten, Sühnopfer und Laubhütten zusammengehören oder der Posauntag, Versöhnungstag und das Laubhüttenfest. Dann in Vers 23, im 2. Buch Mose, Kapitel 24, Vers 23, dreimal im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen. Es heißt nicht, dass sie eingeladen werden, also denken sie darüber nachzukommen. Es heißt, du sollst vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen. Es ist eine befohlene Versammlung, es ist eine heilige Versammlung und wir sollen dort sein. Das sind also die Gebote und Anweisungen, die wir im Alten Testament finden, die mit dem Fest der Wochen, dem Fest der Ernte im Frühling, wie es genannt wird, wie wir im Neuen Testament sehen werden, oder dem Fest zu Pfingsten, dieses Fest der Erstlinge zu tun haben. Aber was ist das alles mit den Erstlingen? Warum sehen wir diese wiederholte Betonung von Erstlingen? Was bedeutet es für die Israeliten, das Fest der Erstlinge zu feiern? Warum ist es für Gott wichtig? Warum werden Erstlinge immer wieder und immer wieder erwähnt? Warum ist uns das heute wichtig? Wenn wir das Alte Testament lesen, lesen wir die Dinge, die die Israeliten tun sollten, aber Christus hat diese Tage gehalten, die Apostel haben diese Tage auch gehalten und warum? Warum hat die frühe Kirche diese gleichen Tage gehalten? Was ist für sie enthalten, wenn sie das Pfingstfest, dieses Fest der Erstlinge feiern? Was bedeutet dies für die Zukunft der Erstlinge? Ich möchte heute über diese Dinge sprechen. Ich werde über dieses Konzept der Erstlinge sprechen, was es für sie bedeutet, was es für mich bedeutet, was es für Gott bedeutet und was für die ganze Welt wichtig ist oder bedeuten wird, dieses Fest der Erstlinge. Der Titel der heutigen Predigt lautet Die Erstlinge, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Erstlinge, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir können sagen, die Zukunft der Erstlinge. Wir werden heute in der Fest- oder Pfingstpredigt darüber sprechen. Wenn wir nur ein wenig über die Geschichte der alten Israeliten nachdenken, können wir im 2. Buch Mose darüber lesen. Nachdem die Israeliten die Plagen erlebt hatten, die Gott über Ägypten gebracht hatte, machten sie Ägypten irgendwie weicher. war zu dieser Zeit die mächtigste Nation der Welt. Die Israeliten waren ungefähr 400 Jahre in Sklaverei gewesen, aber Gott bereitete sich darauf vor, die Israeliten aus Ägypten herauszubringen, weg von der mächtigsten Nation auf Erden zu dieser Zeit. Und so hielten sie das Passafest. Ihnen wurde befohlen, das Passafest zu halten, um Blut auf ihren Türpfosten zu streichen und drinnen zu bleiben, bis der Todesengel über die Nation Ägypten gegangen war. Diejenigen, die kein Blut an den Türpfosten hatten, wiederum war dies ein Symbol für das Blut Jesu Christi, das später in Gottes Plan vergossen werden würde. Also alle Häuser, die kein Blut auf den Türpfosten hatten, waren wo Erstgeborene der Familie starben. Die erstgeborenen Söhne starben, die Erstgeborenen der Tiere starben. Dies war eine schockierende Erfahrung, eine ernüchternde Erfahrung. Aber Gott bereitete alles darauf vor, um die Israeliten aus der Sklaverei zu befreien. Dieses Passafest im alttestamentlichen Kontext war also ein Denkmal für den Todesengel, eine Überschreitung und dass die Israeliten aus Ägypten vertrieben wurden, regelrecht. Dies war etwas, an das Gott die Israeliten erinnerte und sie niemals vergessen sollten, weil sie aufgrund seiner Macht herauskamen, weil Gott in die Angelegenheit der Menschheit und die Angelegenheit der mächtigsten Nation auf Erden eingegriffen hatte zu dieser Zeit. Also das Ergebnis des Passafestes und was an diesem Passafest passiert war. Die Israeliten wurden aus Ägypten vertrieben. Gott hat sie aus der Sklaverei befreit und das Passafest ist ein Denkmal für diese besonderen Ereignisse. Aber die Israeliten, und als die Israeliten das Rote Meer überquerten und dies während der Tage der ungesäuerten Brote taten, war dies ebenso ein Denkmal. Die Tage der ungesäuerten Brote sind ein Denkmal, um die Sünde aus unserem Leben zu verbannen und nach den Gesetzen Gottes zu leben. Und dann lesen wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 1 und 2, zu Beginn des dritten Monats und etwa 50 Tage später reichten sie dann den Berg Sinai. Dort gab Gott die 10 Gebote, die Gesetze und seine Satzungen. Er offenbarte sie Moses und dann offenbarten Moses die Gesetze und Satzungen, die die heiligen Tage, die Ernährungsgesetze und viele andere bürgerliche Gesetze beinhalten, denen Gott den Israeliten gab zu folgen, damit sie dem Rest der Welt ein Vorbild sein würden und sollten. Die Juden haben die Tradition, dass das Gesetz an Pfingsten an diesem 50. Tag gegeben wurde, und sie nannten den heiligen Tag Shavuot, die Zeit, als das Gesetz dem alten Israel gegeben wurde. Aber ich möchte, dass Sie im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, bemerken, dass die Israeliten am Sinai einen Bund mit Gott geschlossen hatten. Ich möchte, dass Sie die Bedingungen dieses Bundes lesen und darüber nachdenken. Beginnen in Vers 5. Also zweiter Buch Mose, Kapitel 19. Bevor die 10 Gebote gegeben wurden, schloss er einen Bund mit Israel. Also jetzt, zweiter Buch Mose, Kapitel 19, Vers 5. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Wieder werden wir sehen, nicht weil sie besser waren, wollte Gott die Israeliten benutzen. Die Leute wussten, wer sie waren. Ganz Ägypten wussten, wer sie waren. Sie wurden von Gott auf sehr mächtige Weise befreit. Die ganze Nation Ägypten wusste, was dort passiert war. Weit über die Macht des Pharaos hinaus. Gott bekam ihre Aufmerksamkeit. Als sie durch das Rote Meer gingen und die Armeen des Pharao zerstört wurde, verbreitete sich diese Nachricht überall. Die Menschen wussten also, dass die Israeliten bereits etwas Besonderes waren, Aber dies war Gottes Bund und er schloss diesen Bund mit ihnen. Vers 5 nochmal, Vers 5. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Denn Gott hat keinen solchen Bund mit den Chinesen, den Japanern, den Afrikanern geschlossen, aber mit oder mit anderen Völkern der Welt. Er schloss einen Bund mit Israel für einen ganz besonderen Zweck. Jetzt Vers 6 im gleichen Kapitel, Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ein Königreich von Priestern, erinnern Sie sich an diese Dinge, denn wir werden die etwas später ansprechen. Wir werden sehen, was passiert, wenn wir zum Neuen Testament kommen. Aber Gott spricht durch Moses mit diesen Israeliten damals. Jetzt Vers 6, ganz lesen. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Und unten in Vers 8 sagten die Israeliten, wir werden es tun. Wir werden Gott als unseren Führer annehmen, wir werden seinen Gesetzen folgen. Dies war die Haltung an der Oberfläche der Israeliten. Und dann fanden sie später heraus, dass sie versucht waren, hierher und dorthin zu gehen, abseits dieser Spur, was sie auch taten. Infolgedessen gingen sie in Gefangenschaft. Aber Gott schloss einen Bund mit seinen Erstlingen an dem Tag, das Erstlinge genannt wird, dem Fest der Erstlinge, und später das Posaunenfest ebenso genannt wird. Dies waren die Begriffe, die wir hier im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, aufgeführt sehen. Hier im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, spricht Gott mit den Kindern Israel, die er aus Ägypten herausgebracht hatte, den Erwachsenen und den Kindern mit ihnen. Aber im Grunde genommen wandten sie sich, die Erwachsenen, von Gott ab, gerieten in Götzendienst, mussten 40 Jahre lang in der Wüste wandern, und kurz bevor die Israeliten in das verheißene Land kamen, war dies die zweite Generation nun, die in das verheißene Land kam. Moses überprüfte die Bedingungen des Bundes mit dieser zweiten Generation, die gesehen hatte, wie ihre Eltern in der Wüste umhergewandelt und starben. Sie kamen also nie in das gelobte Land. Gehen Sie jetzt zu 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 1. Hier finden wir noch einmal die Absicht Gottes, die Israeliten ein besonderes Volk zu nennen, einen besonderen Bund mit den Israeliten wollte er schließen und tat schließen. In Vers 1 des 4. Kapitels im 4. Buch Mose: Nun, Israel, höre diese Gebote und Rechte. Dies sind also die gleichen Gebote, die Gott auf Sinai gab, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt und dass ihr lebt und hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, der Gott, euer Väter gibt. Warum? Waren diese Gebote schrecklich? Waren diese schwierig? Nein, damit du lebst, damit dein Leben besser wird. Jetzt Vers 2 im gleichen Kapitel. Also jetzt 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 2. Ihr sollt nichts dazu tun, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon nehmen, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn eures Gottes, die ich euch gebiete. Also tu dies. Jetzt Vers 3 bis 6 im gleichen Kapitel, Vers 3 bis 6. Eure Augen haben gesehen, was der Herr getan hat, wider den Baal Peor, denn alle, die dem Baal Peor gefolgt hatten, hat der Herr, dein Gott, vertilgt unter euch. Aber ihr, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhängt, lebt alle heute noch. Sieh, ich habe euch gelehrt Gebote und Rechte, die mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tut, soll im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. Vers 6. So haltet sie nun und tut sie, denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen, ei, was für weise und verständige Leute dies sind, ein herrliches Volk. Deshalb also gab Gott den Israeliten seine Gebote. Sie waren Sklaven in Ägypten, sie kamen heraus, waren befreit, er gab ihnen seine Gebote und sie sollten dieser folgen, damit sie Lichter und Vorbilder für die Welt sein konnten. Und die Leute würden sagen, schau, warum bist du gesegnet? Und du würdest sagen, schau, weil wir die Gesetze Gottes halten. Und dann würden die Leute sagen, in Vers 7 und 8 jetzt, im gleichen Kapitel, Vers 7 und 8, denn wo ist es ein herrliches Volk, dass ein Gott so nah ist wie uns der Herr, unser Gott, so oft wie ihn anrufen? Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich heute vorlege? Dieses Gesetz sollte die Israeliten von der Welt hervorheben oder erleuchten. Weißt du, wir halten heute den Sabbat und die heiligen Tage, und diese haben uns emporgehoben, so gesagt, hervorgehoben und sondern uns ab. Und du wirst bemerkt, wenn du das tust. Die Leute werden bemerken, dass sie anders sind. Und wenn sie sehen, dass Dinge in deinem Leben funktionieren, sehen sie, dass Gott in deinem Leben eingreift. Und sie werden Fragen in ihrem eigenen Kopf haben. Wie machst du das? Warum machst du das? Und dann kannst du es ihnen erklären. Aber dies ist der Zweck, den Gott für die alten Israeliten hatte. Beachten Sie jedoch die Warnung hier in Vers 9. Jetzt 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 9. Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben, und dass es nicht aus deinem Herzen kommt dein Leben lang, und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun. Du siehst, Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen. Ich gebe dir meine Gesetze. Ich möchte, dass du sie haltest. Und ich möchte, dass du deinen Kindern diese Dinge beibringst, damit sie auch gesegnet werden und auch sie als anders in der Welt angesehen werden. Dies ist also 5. Buch Mose, Kapitel 4. Dies gilt für die Israeliten, die in das verheißene Land kamen. Sie waren die zweite Generation aus Ägypten, die gesehen hatten, wie ihre Eltern in der Wüste starben, weil sie sich von Gott abwandten und ein goldenes Kalb aufstellten und es verehrten. Jetzt kommen wir wieder zum 7. Kapitel im 5. Buch Mose und gehen wir zur zweiten Generation jetzt über, Vers 1, 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 1 und 2. Vers 1 und 2. Wenn dich der Herr dein Gott ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen, und er ausrottet viele Völker vor dir her, die Hittiter, Gerasiter, Amoriter, Kananiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter, sieben Völker, die größer und stärker sind als du, wenn sie der Herr dein Gott vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben. Da sie im Grunde genommen eine sehr heidnische Gesellschaft war und werden in der zweiten Auferstehung wiederkommen und die Chance haben, die Wahrheit zu dieser Zeit zu erfahren. Aber er sagte, du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, du sollst mit ihnen keinerlei Ehen schließen. Er sagte, du sollst getrennt bleiben. Sie wissen, Paulus erwähnt hier im 2. Korinther Kapitel 6, Vers 17, dass Christen von dieser Welt herauskommen sollen. Sei anders, folge nicht den Feiertagen dieser Welt, folge Gottes heilige Tage. Folge nicht ihrem Trend oder ihren Tendenzen, die wir heute in unserer Gesellschaft sehen. Wir dürfen diese Dinge nicht folgen oder nachgehen. Wir sollen anders sein. Wir sollen aus dieser Welt herauskommen und separat sein. Wir dürfen nicht Teil dieser Gesellschaft sein. Jetzt 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 4, Vers 4. Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen und dass sie anderen Göttern dienen, zum Beispiel wie Salomo oder auch die Israeliten damals, so wird dann der Herrn Zorn entbrennen und über euch und euch bald vertilgen. Sie kennen den Untergang unserer Nation heute. Sie können darüber im 5. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 20 lesen. Nochmal 5. Buch Mose, 28, Vers 20. Unser Untergang wird plötzlich kommen, wenn wir uns von Gott abwenden, wenn wir seine Gesetze vergessen, wenn wir seine heiligen Tage vergessen und ignorieren. Es wird Konsequenzen geben. Beachten Sie dann in Vers 6, warum hat Gott Israel gesagt, dass Israel anders sein soll? Vers 6. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Und nochmal, bemerke, die Israeliten stimmten all diesem zu, was Gott zu ihnen sagte. Jetzt Vers 6 ganz, Vers 6. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Gott erwählte also nicht die Assyrer, er wählte nicht die Babyloner, er wählte nicht die Ägypter, er wählte die Israeliten als Licht und als Vorbild für den Rest der Welt. Und hier ist eine Perspektive, die er ihnen auch gegeben hatte. Vers 7 jetzt, Vers 7. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Ja, sie waren regelrecht Sklaven in Ägypten. Weißt du, Gott ruft heute keine Menschen, die hoch und die mächtig sind, die Weisesten der Welt, die Reichsten der Welt. Er ruft wenige, er ruft die Schwachen und die Niedrigen, weil Gott einen Plan hat und einen Zweck hat. Gott braucht nicht das Gehirn dieser Welt, um die Welt zu retten. Christus kommt zurück, er wird diejenigen gebrauchen, die er berufen und vorbereitet hat, um diese Welt zu verändern. Es werden nicht die klügsten Menschen der Welt sein, die gelehrtesten Menschen der Welt, die reichsten Menschen der Welt. Er wird Menschen benutzen, die demütig sind, die lehrbar sind und mit denen er arbeiten kann. Dies sind Menschen, die dazu berufen sind, Erstlinge zu werden. Sie müssen darüber nachdenken und das nie vergessen. Denn Gott hat dich erwählt, ein Volk für ihn zu sein, über allen Völkern. Das Konzept der Erstlinge ist im Sinne von Pfingsten miteinander verbunden, das Fest der Erstlinge. Gott erwählte die Israeliten zu dieser Zeit als Erstlinge seines Plans. Aber sie wandten sich ab, sie vergaßen Gott, sie brachen den Bund, sie veränderten die heiligen Tage. Sie können darüber in 1. Könige, Kapitel 12, Vers 28 bis 33 lesen, als Rehoboam nach dem Tode Salomos 10 Stämme Israels in den Norden führte, stellte er Götzenbilder auf, damit sie Menschen zu den heiligen Tagen nicht nach Jerusalem kommen konnten und sogar dort den Götzendienst eingehen. Er wechselte das Fest vom 7. zum 8. Monat und wahrscheinlich andere Dinge auch, die er verändert hatte. Aber sie haben die heiligen Tage vergessen, sie vergaßen den Plan und den Zweck und gingen in Gefangenschaft der Wegen. Jetzt ist es interessant, dass die Israeliten ihre Identität verlierten, als sie aufhörten, den Sabbat zu halten, insbesondere die nördlichen 10 Stämme. Als sie aufhörten, den Sabbat zu halten, hörten sie auf, die heiligen Tage zu halten und verloren ihre Identität. Die Juden gingen in Babylon in Gefangenschaft, weil sie den Sabbat gebrochen hatten. Sie hatten Gottes Sabbattag gebrochen, die heiligen Tage, sie waren auf diese Weise von Gott abgekommen. Aber sie haben eine Lektion gelernt. Weißt du, Ezekiel hat von ihnen gesprochen. Und in Ezekiel Kapitel 20 erwähnte er, dass einer der Gründe, warum sie in Gefangenschaft sind und waren, und Ezekiel gehörte zu den Gefangenen in Babylon und er sprach mit den Israeliten. Es ist ein viel größeres Bild. Er sagte, du bist hier, weil du Gottes Sabbata gebrochen hattest. Du hast dich von Gott abgewandt und seine Sabbate gebrochen. Du hast den Bund gebrochen. Als die Juden 70 Jahre später nach Jerusalem zurückkehrten, erinnerten sie sich weiterhin an den Sabbat und den heiligen Tagen. Denn die Sabbattage und die heiligen Tage haben die Juden ausgesondert oder hervorgehoben. Sie erinnerten sich daran, dass sie berufen waren, erwählten Menschen und die erwählten Menschen für Gott zu sein. Aber die Juden wandten sich im Grunde genommen nach innen. Sie drehten sich nach innen. An dem College, an dem ich war, hatten wir eine Studentenschaft von ungefähr 800 Männern. Wir hatten zwei jüdische Brüderschaften, die bei den Juden sehr beliebt waren. Sie hatten wahrscheinlich ungefähr 100 Studenten dort. Etwa ein Achtel der Studenten waren jüdische Mitglieder. Ihre Väter waren Ärzte und Anwälte. Und sie blieben irgendwo für sich, weil sie das auserwählte Volk waren. Diejenigen von uns, die keine Juden waren, waren Goyim, die Ungewaschenen. Wir waren anders. Ich habe damals nicht verstanden, wer die Israeliten waren. Jakob hatte 12 Söhne und nur einer dieser Söhne war Juda. Die Juden haben nicht vergessen, wer sie sind, aber die anderen 11 Söhne haben irgendwie vergessen, wer sie sind. Aber die Israeliten wurden berufen, Erstlinge zu sein, aber sie ließen diese Gelegenheit gehen. Dies ist jedoch nicht das Ende der Geschichte der Erstlinge. In dieser Geschichte steckt noch viel, viel mehr. Wir nehmen das im Neuen Testament in Apostelgeschichte 2 auf. Dort finden wir, dass die Apostel angewiesen wurden, an Pfingsten, an diesem Fest der Woche, zusammenzukommen. An diesem Fest der Erstlinge. Die Apostel waren Juden und sie waren dort, weil es eine befohlene Versammlung war. Es war ein Denkmal der Gesetzgebung am Berge Sinai. Deshalb waren sie dort. Aber an diesem Tag geschah etwas Unglaubliches mit denen, die alle zusammen waren, den Jüngern Jesu Christi. Es wehte der Wind und kleine Feuerzungen waren auf ihrem Kopf, kleine Feuerflammen. Und sie sprachen in verschiedenen Sprachen, weil Gott seinen Geist ausgegossen hatte. Im Alten Testament gab es das Gesetz am Pfingsttag und im Neuen Testament schüttete er seinen Geist aus und die Jünger sprachen in verschiedenen Sprachen. Es war also eine sehr atemberaubende Szene, weil die Leute dieses gesehen haben, sie dies miterlebten. Nicht jeder begann in Zungen zu sprechen, es waren die Jünger Christi, die in Zungen sprachen. Gott sonderte sie aus und zeigte, dass sie anders waren, als sie die Gabe des Heiligen Geistes erhielten. Zu Pfingsten im Neuen Testament schüttete Gott seinen Geist aus. Es war ein wunderbares Ereignis und es war auch der Beginn der neutestamentlichen Kirche. Pfingsten ist also ein Denkmal für die Erteilung des Gesetzes Gottes im Alten Testament. Im Neuen Testament war es der Beginn der neutestamentlichen Kirche durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist interessant festzustellen, dass Petrus mit den Menschen gesprochen hat, die dort versammelt waren. Sie fragten sich, was ist hier los? Petrus fing an, mit ihnen zu reden. Er hielt eine Predigt. Er sprach darüber, dass dies Teil von Gottes Plan ist. Als er fertig war, sagten sie, sag mal, was sollen wir machen? Wie können wir ein Teil davon sein? Und Petrus antwortete, in Apostelgeschichte 2, Vers 37 und 38, tue Buße, ändere dein Leben, fange an, dich in eine andere Richtung zu konzentrieren und gehen. Tue Buße, lass dich taufen, verpflichte dich, Gottes Lebensweise zu leben, mache es eine Verpflichtung, die heiligen Tage und die Sabbate zu halten. Und mache es eine Verpflichtung, die Gebote Gottes zu befolgen und dein Leben wird sich in diesem Sinne richtig verändern. Also tue Buße, lass dich taufen, und es heißt, dass du die Gabe des Heiligen Geistes empfangst. Jetzt gibt es eine andere Schriftstelle in der Apostelgeschichte, die wir beachten müssen. In Apostelgeschichte 5, Vers 32 wird erwähnt, dass Gott seinen Geist denen gibt, die ihm gehorchen. Einer der Gründe, warum wir Buße tun, ist, den Gesetzen Gottes zu gehorchen. Als ich vom Sabbat und den heiligen Tagen erfuhr, fing ich an, sie zu halten. Ich habe den Plan Gottes nicht vollständig verstanden, aber ich habe 3. Buch Mose, Kapitel 23, verstanden. Es hieß, halte diese, sie sind befohlene Versammlungen. Und nachdem ich auf dem College gegangen war, wo wir jeden Mittwochmorgen eine Versammlung hatten, eine befohlene Versammlung, verstand ich, was die Versammlung darstellte und was die Versammlung bedeutete oder der Gottesdienst bedeutete. Ich sah, dass Christus diese Dinge hielt und tat, die Apostel auch, und erkannte, dass es etwas ist, was ich auch tun musste und sollte. Und ich dachte, ich gehorche Gott, habe Weihnachten und Ostern damals gefeiert, aber ich habe verstanden, dass dies falsch war. Ich habe verstanden, was ich tun sollte, und ich habe damit begonnen. Viele von euch taten das Gleiche. Als du vom Sabbat erfahren hast und als du von den heiligen Tagen erfahren hast, hast du angefangen, diese zu halten. In Apostelgeschichte 5, Vers 32 heißt es also, dass Gott seinen Geist denen gibt, die ihm gehorchen. Um Gott zu gehorchen, folgen sie im Grunde seinen Anweisungen. Sie folgen seinen Anweisungen, sie folgen seinen Gesetzen. Sie halten den Sabbat und sie halten die heiligen Tage und sie tun die anderen Dinge auch. Beachten Sie auch, dass der Heilige Geist nur die Aposteln für die Apostel ausgegossen wurden, nicht auf alle anderen. In Johannes 6,44 füllt dies mehr das Bild aus, dass Gott einen Plan hat. Er hat einen Zweck. Pfingsten sollte zu Beginn der Frühlingsernte gehalten werden. Das war eine kleine Ernte. Die große Ernte, das Fest der Zusammenkunft, von dem das Alte Testament spricht, das Laubhüttenfest, kommt Ende des Jahres. Also früher im Jahr, wenn wir das Passafest halten, die Tage der ungesäuerten Brote und dann zu Pfingsten, lesen wir hier jetzt in Johannes 6, Vers 44, dass Gott gerade nicht die ganze Welt ruft. Johannes 6, Vers 44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Also Gott ruft uns selbst, er lädt uns ein. Und in Vers 65, in den dazwischenliegenden Versen, über die Jesus spricht, musst du, wie er beschreibt, sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Du musst Jesus, Gottes Lehren verinnerlichen, sie zu deinem Teil oder einem großen Teil von dir machen. Also folgst du diesem von ganzem Herzen. Jetzt Vers 65 im gleichen Kapitel. Vers 65. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Also Gott ruft nur wenige Menschen, und das müssen wir erkennen. Gott ruft heute nicht alle. Warum bist du hier? Warum sind deine Eltern hier? Du bist hier, weil Gott dich selbst ruft. Eine Berufung ist die Fähigkeit, den Plan Gottes, den Sinn des Lebens, den Grund des Seins oder des Lebens zu verstehen. Und das wollen wir nie für selbstverständlich halten. Gott ruft zu diesem Zeitpunkt nur wenige. Und um das ein bisschen mehr zu betonen, gehen wir jetzt zu Johannes Kapitel 14. Wir lesen dies während des Passafestes und der Tage der ungesäuerten Brote. Und noch einmal, es konkretisiert, wovon wir gesprochen haben, den Plan und den Zweck Gottes. Gott gab den Jüngern am Pfingsttag seinen Geist. In Johannes 14, Vers 15, und dies widerspricht dem Glauben heutzutage im Generellen, was viele Menschen heute glauben, einen Aberglauben natürlich, Viele Menschen glauben heute, wenn ich über Jesus Bescheid weiß und Jesus liebe und dazu und Jesus bete, dann werde ich ins Himmelreich kommen. Und doch beachte, was Jesus tatsächlich gesagt hat. Er sagte, wenn du mich liebst. Er spricht mit seinen Jüngern, aber wir alle können dies lesen, ob wir Jünger sind oder nicht. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Halte meine Gebote, wenn du mich liebst. Jetzt dachte ich, ich würde Gottes Gebote halten. Ich versuchte nicht zu lügen und zu stehlen und so weiter. Und ich wusste nicht, dass wir den Sabbat halten sollten zu der Zeit. Ich habe gehört, dass das jüdisch war. Aber im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, sollten wir uns an den Sabbat erinnern und ihn heilig halten. Wir sollen uns den Sabbat daran erinnern und ihn heilig halten. Er sagte, wenn du mich liebst, halte meine Gebote. Jetzt Johannes Kapitel 14, Vers 16. Johannes Kapitel 14, Vers 16. Und ich, also Jesus Christus, will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Also dieser Helfer ist auch Parakletos genannt, der Helfer. Eigentlich sollte das Wort es sein, damit es für immer bei dir bleibt, der Geist der Wahrheit. Gottes Geist ist ein Geist der Wahrheit. Die Bibel ist die Wahrheit. Wir sollten an die Wahrheit glauben und an die Bibel glauben. Wir sollten die Wahrheit predigen. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Die Welt empfängt Gottes Geist nicht, wenn sie nicht den Gesetzen Gottes folgt, wenn sie nicht dazu berufen sind, den Plan und den Zweck Gottes zu dieser Zeit zu verstehen. Und diese Welt wird es nicht verstehen, tut es nicht verstehen. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn weder sieht noch kennt, das heißt, sieht oder kennt Gott nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Die Welt kann also Gottes Geist nicht empfangen. Sie werden den Plan und Zweck Gottes nicht verstehen. Sie werden den Plan und den Zweck Gottes nicht sehen. Sie werden die biblischen Prophezeiungen nicht verstehen. Und in Johannes Kapitel 15, Vers 14 spricht Jesus mit seinen Jüngern. Jetzt Johannes 15, Vers 14. Jesus sagt, seid ihr meine Freunde, wo ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ja, wir möchten denken, dass Jesus unser Freund ist, aber dann wollen wir unser eigenes Ding tun. Wenn wir Gottes Freund sein wollen, müssen wir tun, was er befiehlt. Vers 15 jetzt, Vers 15. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Gottes Plan und Zweck wird zu dieser Zeit seinen Freunden bekannt gemacht. Diejenigen, die berufen sind, diejenigen, die seine Gebote halten. Wir verstehen, dass wir eine Perspektive haben, die die Welt nicht hat. Und das wollen wir nie, nie für selbstverständlich halten. Beachten Sie in Vers 16, dass Jesus seinen Jüngern sagte, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, oder Gott selbst hat euch erwählt. Als ich aufs College ging, hatte ich ein Ziel vor Augen. Ich wollte Arzt und später Lehrer werden, aber das war mein Ziel. Als ich mit der Kirche in Kontakt kam, war es, als hätte ich ein größeres Bild gesehen und verstanden, und meine Perspektive hat sich geändert. Ich wollte Lehrer werden, nicht nur jemand, der den Körper eines Menschen repariert, sondern jemand, der mit seinem Verstand arbeitet, jemand, der mit seinen Überzeugungen arbeitete, jemand, der mit seinem Fokus und seiner Zukunft gearbeitet hat. Es hat meine Perspektive total verändert. Und ich begann zu erkennen, und noch später in den letzten Jahren sagte Jesus, du hast mich nicht erwählt, ich habe dich erwählt, ich habe dich erwählt. Beenden wir den Vers hier, dass du hingehst und dass du Frucht bringest. Also, die Erstlinge haben eine große Frucht zu bringen, viel Frucht zu bringen. Aber es wird eine große Belohnung geben, wenn wir mit unseren Berufungen Früchte tragen. Und eure Früchte bleibt und eure Frucht bleibt, sagt Gott und Jesus Christus, damit ihr den Vater bittet in meinen Namen, er es euch gebe. Jetzt Vers 17, Johannes 15, Vers 17. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Vers 18, und wenn euch die Welt hasst, das wird so sein, weil sie nicht auf der gleichen Wellenlänge ist. Jetzt gehen wir zu Matthäus Kapitel 13. Dieses Thema zieht sich durch das Neue Testament und erklärt, welche Vorrechte die Erstlinge haben, warum sie berufen wurden und wonach Gott in diesen Menschen sucht, diesen Erstlingen. Matthäus 13, Vers 10 also jetzt. Matthäus 13, Vers 10. Und die Jünger traten zu ihm, also Jesus Christus, und sprachen, warum redest du zu ihnen oder diesen Menschen in Gleichnissen? Du erzählst all diesen kleinen Geschichten, warum schlägst du sie nicht einfach mit der Wahrheit klatsch zwischen den Augen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Vers 11 jetzt, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, aber dieses ist ihnen nicht gegeben. Denn wir verstehen, es ist uns gegeben, dass Gott tatsächlich ein Königreich auf dieser Erde aufrichten wird, dass Christus zurückkehren wird. Sie werden nicht alle in den Himmel kommen und auf Wolken zu wandeln und sitzen und auf goldenen Straßen zu wandeln und Harfen zu spielen. Denn Christus kommt zurück. Wir werden auferstehen, kurz in den Himmel kommen und dann zurückkommen und mit Christus auf dieser Erde regieren. Das ist das Geheimnis des Himmelreichs. Die Welt versteht das natürlich nicht. Die heutige Welt ist durcheinander und die Menschen suchen nach politischen Führung, um diese Probleme auf dieser Welt zu lösen. Wir haben in den USA einen neuen Präsidenten erwählt, angeblich um unsere Probleme zu lösen, aber die Menschen sind bereits besorgt. Auch die Deutschen werden im Herbst 2021 eine Wahl haben. Sie werden auch jemanden suchen, der sie führt, um ihre Probleme zu lösen. Es wird nicht mit physischen Führern und Personen passieren können zu dieser Zeit. Matthäus 13, Vers 11 noch einmal. Matthäus 13, Vers 11. Oder Jesus Christus antwortete und sprach zu ihnen, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, aber diesen ist es nicht gegeben. Und weiter, Vers 16 sagt, gesegnet sind deine Augen. Das Wort im Griechischen bedeutet, beneidet zu werden. Zu beneiden sind deine Augen, denn sie sehen, und deine Ohren, weil sie hören. Schließen sie also nicht ihre Ohren. Schließen Sie nicht Ihren Geist und rennen Sie nicht dieser Welt hinterher, denn Sie werden einer falschen Vision der Zukunft nachlaufen. Sie werden eine unglaubliche Zukunft verpassen. Und dann spricht er, Jesus Christus, über das Geheimnis vom Seemann. Und Sie können dieses Gleichnis in den nächsten Versen ergreifen. Vers 19 im gleichen Kapitel. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf dem Weg gesät ist. Also die Person wird sich nicht daran erinnern, sie werden nicht mehr interessiert sein. Aber dann spricht er über einige Leute. Er spricht über die Person, die den Samen auf steinigem Boden erhält. Die hört die Person und aufgeregt ist zuerst und denkt beeindruckend, das ist unglaublich, ja, das ist großartig. Kurz bevor ich 2005 aus England in die USA zurückkam, waren wir dort gerade im Fernsehen und ich bekam einen Anruf von einem Kollegen. Er beendete tatsächlich einen Meisterabschluss in Theologie. Er sagte, weißt du, ich bin auf dein Programm gestoßen und das ist unglaublich. Können wir reden? Ich sagte, schau mal, in ein paar Tagen bin ich von den Vereinigten Staaten zurück und dann können wir uns wahrscheinlich am Wochenende treffen und unterhalten. Also rufe mich zurück und wir vereinbaren einen Termin. Er hat zurückgerufen oder ich habe ihn angerufen, ich habe vergessen, wie das ging. Aber ein oder zwei Nächte später sagte er, nun, ich war auf dem Internet und habe einige andere Dinge gesehen. Sind Sie in irgendeiner Weise mit dieser anderen Gruppe verwandt? Und ich sagte, nein, das sind wir nicht. So antwortete er, nun lasst uns einfach unser Treffen verschieben. Also war er aufgeregt zuerst, weil er die Wahrheit zum ersten Mal hörte. Und dann stolperte er doch über einige Steine, die er im Internet gefunden hatte und er entschied, nein, lass uns das einfach jetzt nicht machen. Und er ließ diese Möglichkeit gehen, das passiert heute den Menschen. Und auch wird hier in Vers 22 erwähnt, und jetzt gingen einige der Samen unter die Dornen. Wer das Wort hört, aber die Sorgen dieser Welt und die Täuschung des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar und das Wort und die Wahrheit erstickt. Die Sorgen dieser Welt also. Nun, ich habe nicht angefangen, den Sabbat zu halten, weil ich meine Arbeit nicht verlieren würde und möchte. Oder ich kann nicht mit dem Zehnten beginnen, weil ich diese Rechnung bezahlen muss. Mitglieder meiner Familie werden mich verachten, sich über mich lustig machen. Ich kann dies jetzt nicht tun. Jesus sprach über Situationen, die auftauchen würden, und Satan will es nicht, besonders wenn du den Plan und den Zweck Gottes verstehst, will Satan nicht, dass du ins Reich Gottes eingehst. Er will dich nicht dort haben. Er hat Jesus versucht, er hat Petrus versucht, er wird dich und mich auch in Versuchung führen. Aber gehe nicht auf diese Dinge ein. Erkennen Sie, was passiert. Wenn du im Reich Gottes sein willst, wurdest du als erste Frucht berufen, dort zu sein, mit Jesus Christus zu regieren. Wirf das nicht weg. Daran wollen wir uns an diesem Pfingsttag erinnern. Es ist ein Denkmal für uns, was in der Vergangenheit passiert ist, aber es ist auch ein Denkmal für das, was kommt. Es soll uns daran erinnern, was kommt. Es gibt eine Zukunft, eine unglaubliche Zukunft für die Erstlinge, die Gott jetzt ruft. Er ruft nicht alle, aber er ruft nur wenige. Beachten Sie auch, was Paulus über Erstlinge im Neuen Testament sagt. Gehen wir zu Römer, Kapitel 8, Vers 22. Das Neue Testament erklärt viel mehr über die Erstlinge, warum es wichtig ist, warum wir diese Dinge verstehen müssen. Wenn wir den Pfingsttag beachten, geht es um die Erstlinge. Jetzt in Römer, Kapitel 8, Vers 22 wird dieses erwähnt. Römer 8, Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Und wir beobachten heute diese Geburtswehen. Die Dinge werden immer schlimmer und immer schlimmer. Unsere Ausgaben, unsere Staatsverschuldung steigen auf Billionen von Dollar. In der Gesellschaft funktioniert es nicht gut. Sogar unser Postsystem in den Vereinigten Staaten scheint wirklich zusammenzubrechen. Als ich in England war, habe ich in der Zeitung gelesen, dass die Royal Mail oder königliche Post, die sehr wichtig klingt, ungefähr 1 Million oder sogar 1 Milliarde Poststücke pro Jahr verliert. Die Dinge funktionieren einfach nicht mehr so gut wie früher. Die Welt stöhnt heute. Aber es wird auch Folgendes hier erwähnt, Römer 8, Vers 22 und 23. Römer 8, 22, 23. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlinge oder Erstlingsgabe haben. Also diejenigen, die als Erstlinge berufen wurden, die Gottes Geist empfangen haben. Der zweite Teil von Vers 23. Seufzen in uns selbst und sehen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu Christi und die Auferstehung, um Geistwesen zu werden, um mit Jesus Christus zu reagieren. Es ist eine Hoffnung, die Sie als erste Frucht haben. Das ist eine aufregende Hoffnung. Wir verlieren das nie aus den Augen. Und so soll es auch bleiben. Lass es nicht und nie aus deinen Augen. Aber hier verbindet Paulus Erstlinge mit diejenigen, die beim zweiten Kommen Jesu Christi auferstehen werden, um mit ihm zu reagieren. Das sind die Erstlinge, das ist die Zukunft. Jetzt Römer 16, Vers 5. Er benutzt den Begriff wieder Erstlinge. Jetzt schreibt er an die Mitglieder in der Kirche in Rom. Er sagt, Grüße so und so, Grüße so und so. Aber in Vers 5 sagt er, grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause. Das ist das Haus von Priscilla und Aquila. Grüße die Kirche, die in ihrem Haus ist. Grüße auch Ephanatus, mein Lieben. Ephanatus, ein Christ in Rom also, aber es heißt, der aus der Provinz Asien als Erstling für Christus ist. Er war wahrscheinlich einer der ersten Konvertierten dort. Aber er wird als Erstling des Paulusdienstes dort erwähnt oder auf dem Dienst verwiesen, der dort durchgeführt wurde. Paulus setzt also Erstlinge wieder mit Menschen gleich, die jetzt berufen sind, Teil der Kirche zu werden. Gehen wir zu 1. Korinther Kapitel 15, weitere Einblicke hier in Bezug zu Erstlingen. Jetzt 1. Korinther Vers 15, Vers 20 bis 23, fangen wir mit Vers 20 an. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Christus ist also der Erste der ersten Frucht, der aus dem Grab hervorkam, um ein Geisteswesen zu werden. Jetzt Vers 21 und 22. Denn da durch einen Menschen der Tod genommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle starben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Und das ist unsere Hoffnung für die Zukunft, besonders für die Erstlinge. Vers 23. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Zu Beginn des Millenniums wird es eine Auferstehung geben. Nach Gottes Plan wird es am Ende des Millenniums zu Gottes Zeiten eine große Auferstehung geben. Jetzt weiter Vers 23, der zweite Teil. Als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, also die Erstlinge. Gehen wir jetzt zu Jakobus Kapitel 1, Vers 17. Wieder wird über die Erstlinge gesprochen. Jakobus schreibt hier, Jakobus 1, Vers 17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Wissen Sie, einige Menschen, wenn sie in die Kirche kommen, sagen wir, wenn sie ledig sind und es ist so, als ob niemand da ist, zu heiraten, also werde ich nun heiraten, wen immer ich kann oder wen immer ich finde. Wir sollten wissen, dass wir Geschenke übersehen, die Gott uns geben könnte. Wenn du Gott zu deinem Partner machst, Gott, ich werde versuchen, der bestmöglichste Partner zu werden, den ich sein kann. Ich möchte die Dinge auf deine Weise tun. Kannst du mir bitte helfen? Würdest du mir helfen, mich führen, mich leiten, es mir zeigen? Lass das in deinen Händen und ich will nicht in eine andere Richtung rennen. Aber dies wäre sonst ein Trick von Satan, dass wir in eine andere Richtung gehen. Aber in Vers 18 hier, Jakobus 1, Vers 18, er hat uns geboren nach seinem Willen oder Gottes Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Wir kamen in die Gemeinde Gottes, weil Gott uns in die Gemeinde gebracht hat. Es war eine Zeitschrift, eine Fernsehsendung, eine DVD, etwas, das Sie von jemandem gehört haben, der Sie in die richtige Richtung zum Wort der Wahrheit geführt hat und sie haben das verstanden und sie haben begonnen, nach einem Ort zu suchen, an dem sie Gemeinschaft mit gleichgläubigen Menschen haben konnten. Gott benutzt seine Wahrheit und seinen Geist, um Menschen zu erreichen, sich mit Menschen zu verbinden, sie anzuziehen, um Mitglieder seiner Familie zu werden, potenzielle Mitglieder seiner Familie. Jetzt Vers 18 im gleichen Kapitel nochmal, Vers 18. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Die Kirche ist Gottes Erstlingsfrucht. Sie können dies in einigen anderen Übersetzungen nachschlagen. Eine Übersetzung sagt, die ersten Kinder seiner neuen Familie. Wir wurden berufen, Teil der Familie Gottes zu werden. Wenn wir in der ersten Auferstehung dabei sind, werden wir die Ersten sein, die Teil seiner Familie werden, die zuvor physische Menschen waren. Eine andere Übersetzung ist, die Erstlinge zu oder für Gott und dem Lamm Gottes können übersetzt werden, die ersten Exemplare seiner neuen Schöpfung. Dies ist, worüber Jakobus in Jakobus 1, Vers 18 sprach, um eine Art Erstlinge seiner Kreatur zu werden, die ersten Exemplare seiner neuen Schöpfung. Und jetzt beachten Sie 1. Petrus Kapitel 1. Dies sind aufregende Verse. Jetzt 1. Petrus Kapitel 1, Vers 1 und 2. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 1 und 2. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnten in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott, der Vater, ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes, also die Erstlinge Berufung, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Sie wissen, ein Pilger ist eine Person, die zuerst war oder kam. Eine Person, die ein Außerirdischer ist, so genannt, ein Fremder in dieser Gesellschaft, kein Teil dieser Welt. Wir wurden berufen, aus dieser Welt herauszukommen, um Teil der Familie Gottes zu werden. Wir werden hier die Auserwählten genannt, die ersten Früchte, die Auserwählten Gottes. Beachten Sie dann im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, dies sollte uns sehr vertraut sein, nachdem wir die Bedingungen des Bundes gelesen haben, den die Israeliten im 2. Buch Mose 19, Vers 5 und 8 mit Gott eingingen, als sie aus Ägypten kamen. Wir haben das erst von einiger Zeit gelesen. Beachten Sie auch 5. Buch Mose, Kapitel 7, 6 und 7, war dies von den Erstlingen, den Auserwählten im Neuen Testament. Er sprach über die Kirche, diese Fremden, diese Pilger, an die er schrieb. Aber sie sind eine auserwählte Generation, ein königliches Priestertum, eine geheilige Nation, sein oder Gottes eigenes besonderes Volk. Er spricht nicht von Griechen, er spricht nicht von Römern oder ihrer Zivilisation, er spricht auch nicht von Ägypten, er spricht von Menschen, die in die neutestamentliche Kirche berufen wurden. Du und ich. Also geistliche Israeliten. Jetzt 1. Petrus 2, Vers 9. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltat dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu einem wunderbaren Licht. Ja, wir wurden aus einer Dunkelheit gerufen. Wieder sind es nur wenige, die berufen werden zu einem wunderbaren Licht und Verständnis für den Plan Gottes. Vers 10 oder Vers 10 und 11, jetzt im gleichen Kapitel 10 und 11. Die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und dient nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, erhaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen der Seele streiten. Also geht nicht zurück in die Welt, Du wurdest berufen, eine Erstlingsfrucht zu sein. Sei anders, komm heraus aus dieser Welt. Eine weitere interessante Schriftstelle, über die die Menschen begeistert sein dürfen. Und es lohnt sich, sich wirklich darüber zu freuen. Jetzt Offenbarung 14. Sie bemerken und ich hoffe, Sie sehen es trotzdem. Ich hoffe, während wir diese Predigt durchgehen, das sind nicht meine Ideen, das sind nicht meine Meinungen. Wir haben die Heilige Schrift Gottes gelesen. Wir haben die Heilige Schrift sprechen lassen, was Erstlinge sind und alles darüber. Jetzt Offenbarung 14, Vers 1 bis 4. Offenbarung 14, Vers 1 bis 4. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf einem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners und wie die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied von dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, also das ist geistig und physisch gesehen, und folgen dem Lamm nach, wohin es geht, und tun sein Werk, könnte man sagen. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und dem Lamm. Die 144.000 werden ganz besondere Erstlinge sein, die von Gott berufen sind, Teil seiner Familie zu werden, um mit Jesus Christus im kommenden Reich Gottes zu regieren. Wir wurden berufen, den Plan Gottes zu verstehen. Gehen wir zu 1. Korinther. Wir sind jetzt fast am Ende. Gehen wir zum 1. Korinther, Vers 1. Wieder dieses Thema, dass nicht jetzt jeder berufen wird, sagte Paulus den Korinthern in Vers 26 bis 28. Jetzt waren die Korinther sozusagen mit dabei. Sie befanden sich auf einem wichtigen Handelsweg von Rom. Dort sollte Geld verdient werden. Viele Ideen schwebten herum. Auch viele heidnische Ideen schwebten herum. Aber das waren die Leute, zu denen Paulus sagte, du musst aus der Welt herauskommen, aus dieser Gesellschaft. Und der Grund herauszukommen ist, dass du als Erstling beruft wurdest. Jetzt 1. Korinther 1, Vers 26 und 27. 1. Korinther 1, Vers 26 und 27. Siehe doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, noch viele Mächtige sind, nicht viele Menschen Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Mann, du glaubst an die Bibel? Du musst wohl dumm und blöd sein. Nein, sie tun an die Bibel Glauben, die weil Gott ihren Geist geöffnet hat. Vers 28. Und das Geringe von der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Nun, was erwartet Gott von diesen Menschen? Was verstehen sie? 1. Korinther 2, Vers 7. Paulus sagt zu den Korinthern, sondern wir reden von der Weisheit Gottes. Wir sprechen über den Plan und Zweck Gottes, den die Welt nicht versteht. 1. Korinther 2, Vers 7. 1. Korinther 2, Vers 7. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Gott also hatte von Anfang an einen Plan. Er hat diesen Plan weiterentwickelt und durchgeführt. Es ist in den heiligen Tagen abgebildet und Pfingsten weist auf die Erstlinge. Diese besondere Gruppe von Menschen, mit denen Gott im Laufe der Geschichte und besonders heute auch zusammenarbeitet, wie wir uns dem Ende des Zeitalters nähern. Dies sind Menschen, sie werden in der ersten Auferstehung dabei sein. Sie werden mit Jesus Christus als Geisteswesen ewig regieren und immer Teil der Familie Gottes sein. Die verborgene Weisheit, die Gott von Anfang an verordnet hat. Aber jetzt zitiert er hier aus Jesaja, Vers 9, im gleichen Kapitel, Vers 9. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Wissen Sie, die alten Griechen haben darüber spekuliert, was der Sinn des Lebens war. Philosophen im Mittelalter spekulierten über den Sinn des Lebens. Sie verstanden nicht, weil ihr Geist nicht geöffnet wurde, um den Plan und Zweck Gottes zu verstehen. Vers 10 im gleichen Kapitel, Vers 10. Uns hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Und dann in Vers 14 heißt es folgendes, Vers 14. Der natürliche Mensch, also der das Wort Gottes nicht versteht, aber vernimmt nichts vom Geist Gottes, denn es ist ihm Torheit. Wenn Sie versuchten, Menschen zu erklären, die nicht auf der gleichen Wellenlänge sind, was sie heute tun, würden sie es einfach nicht verstehen. Vers 16 noch im gleichen Kapitel, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Denn das liegt daran, dass wir Buße getan haben, Gottes Geist empfangen haben und die Wahrheit leitet uns und führt uns in aller Wahrheit. Brüder, wie wir uns heute zu Pfingsten, dem Ende dieses Gottesdienstes nähern, müssen wir uns daran erinnern, dass Pfingsten ein Denkmal darstellt. Es ist ein Denkmal für großartige Dinge, die Gott im Laufe der Zeit getan hat. Das Gesetz wurde am Pfingsttag, dem Tag der Erstlinge auf dem Berg Sinai, gegeben. Im Neuen Testament schüttete Gott seinen Plan aus und begann das Neue Testament am Pfingsttag oder die Neue Testamentkirche. Er goss seinen Geist aus. Dieser Geist ermöglicht es uns, den Plan Gottes zu verstehen. Wir wurden als Erstlinge berufen, mit Jesus Christus auf dieser Welt zu regieren. Deshalb müssen wir berufen werden und dann zu wachsen. Weißt du, Petrus erwähnt dies in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 19. Er sagt, wachse in der Gnade und Erkenntnis Jesu Christi. In 1. Petrus Kapitel 1 spricht er über das Hinzufügen der Weisheit, Wissen und Geduld zu deinem Glauben, sodass wir wachsen, damit wir bereit sind, uns in Geisteswesen verwandeln zu lassen. Das ist der Zweck der Erstlinge. Gott hat einen ungöttlichen Plan und Zweck, den er auf Erden durchführt. Er möchte, dass du und ich Teil dieses Planes sind, Teil dieses Zwecks, damit wir mit Jesus Christus zusammenarbeiten können, um die Welt buchstäblich zu verändern. Wisst ihr, Brüder, der Pfingsttag ist ein sehr aufregender Tag. Es ist ein sehr symbolischer Tag. Es ist ein sehr bedeutungsvoller Tag. Du und ich wurden aus dieser Welt berufen, um Erstlinge zu werden, um im kommenden Reich Gottes zu sein. Also, Brüder, wie wir uns nun freuen an diesem Pfingsttag, diesem Tag der Erstlinge freuen und wir feiern, freuen wir uns, danken wir Gott für das Vorrecht, heute berufen zu werden. Denn wir sind nicht besser als alle anderen, aber wir wurden berufen, Teil von Gottes Plan und Zweck zu sein, um eine unglaubliche Mission zu erfüllen. Brüder, habt ein wunderbares und aufregendes und belohnendes Pfingstfest.